Es ist Dienstag, der 19. März.
Geht's dir gut?
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge zu lachen. Denn heute ist... Lass uns lachen, Tag, über den es beim Fachportal terminflauschau.de heißt, ich zitiere, am heutigen Tag geht es einfach nur darum, miteinander zu lachen. Macht euch einen entspannten Mittag, trefft euch mit Freunden und lacht aus vollem Herzen. Vielleicht könnt ihr dabei einen witzigen Film schauen oder ein amüsantes Spiel spielen. Guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus. Warst du bei der Yoga-Lachtrainerin?
Lach doch mal bitte mit mir.
Nee, ich tut mir leid. Ich habe viel Freude, dein Gesicht zu sehen, aber ich kann es leider nicht ausdrücken.
Aber heute ist Lass uns Lachen-Tag.
Meine Fresse, das war ja fast eine Psychose. Oh mein Gott, geht's dir gut?
Es steht hier, also es ist einer dieser Quatsch-Feiertage oder Motto-Tage, die aus Amerika kommen, wie Halloween und so. Also, aber das ist tatsächlich heute, niemand weiß auch, also außer terminvorschau.de, der dpa-Tagesvorschau für Arme, was man genau machen soll. Aber ich habe es einfach mal vorgetragen und hatte mir schon gedacht, wir hätten jetzt eine Verabredung miteinander zu lachen.
Da musst du mit mir die Übung machen von der Yoga-Lachtrainerin, die letztens bei Late Night Berlin war. Die ist nämlich auf TikTok ganz berühmt und die macht immer so, ich lache in den Tag rein. So geht das nämlich. Hättest du das gemacht, hättest du mit mir, da wäre ich drauf konditioniert gewesen, auf Lach-Yoga.
Wie geht das? Ich lache in den Tag rein.
Boah, okay, nee, komm. Ich hasse Lachen. Das ist, du kannst mich damit leider, es tut mir leid, dein Lachen, ich hab's dir wirklich abgekauft. An dir ist wirklich ein Schauspieler verloren gegangen, aber ich hasse Lachen einfach. Es tut mir leid.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Griechenland gegen die Liegestuhlmafia. So berichten es die Stuttgarter Nachrichten. Tausende Griechen haben im vergangenen Sommer gegen die Kommerzialisierung ihrer Strände protestiert. Sie demonstrierten gegen Strandunternehmer, die Strände mit Liegen und Sonnenschirmen vollstellten und für deren Nutzung hohe Gebühren forderten. Die sogenannte Liegestuhlmafia. Auf Modeinseln wie Mykonos kassierten Vermieter für zwei Liegen und einen Sonnenschirm 100 Euro und mehr am Tag. Als Reaktion darauf hat der griechische Ministerpräsident Mitsotakis nun neue Regeln angekündigt. Liegestuhlverleiher dürfen maximal noch ein Drittel der Strandfläche belegen. Der Rest muss frei bleiben. An Naturschutzgebieten sind sogar 85% der Strandfläche freizuhalten. Zu den weiteren Maßnahmen gehören Zugänge für Menschen mit Behinderung, die Einstellung von Rettungsschwimmern und die Einführung von Online-Auktionen für die Vergabe von Konzessionen zur Erhöhung der Transparenz. Die Überwachung dieser Vorschriften soll unter anderem mit Drohnen erfolgen. Strandbesucher können Verstöße zudem online melden. Also Jasmin, ich muss sagen, für mich schon jetzt eine der schönsten Nachrichten des Jahres. Die Klaus Weselskis der Brutzelindustrie, die Gewerkschaft der Sonnenanbeter, hat sich hier durchgesetzt und für mich als passionierten Liegestuhlkonsumenten kann ich nur sagen, Chapeau, das muss bitte auch in ganz Europa an den Stränden des Mittelmeers Schule machen. Freust du dich da mit mir?
Also es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber ich zahle sowas nicht, ich regel das anders. Also ich freue mich für dich, aber ich musste bis jetzt noch nie so viel dafür zahlen. Tut mir leid, wenn du das dein Leben lang tun musstest.
Wieso nutzt du keine Liegestühle oder was?
Doch, oder man rechnet halt anders, man kauft sich halt vor Ort einfach an so einem ganz billigen Strandshop für 10 Euro eine Liege für eine ganze Woche, das macht halt netto unter 2 Euro am Tag. Oder man macht eine gute Bekanntschaft mit irgendeinem Liegestuhlbesitzer, das habe ich meinem Vater gelernt. Und dann klärt man sich da einfach was anderes und kauft einfach dem Besitzer irgendwie ein Sandwich und dann ist man wieder cool miteinander. Also ich würde niemals, wirklich niemals 100 Euro am Tag bezahlen für sowas. Und ich finde auch Menschen, die das tun, sind Teil des Problems. Man muss nicht immer nur die Leute, die Geld machen wollen, zur Verantwortung ziehen. Na es gut, geht auch um die Konsumenten.
Diese 100 Euro, muss man sagen, das ist nicht der europäische Durchschnittswert. Das sind Mykonos-Preise. Und Mykonos ist so ziemlich das Krankeste, was es gibt auf der ganzen Welt. Also was hier Urlaub und Preise und Kommerzialisierung des Urlaubs angeht. Also ich sag mal, ein durchschnittlicher Mallorca-Strand, das ist dann so zwischen 15 bis 30 Euro, auch schon sehr viel. Und ich finde vor allem sehr gut, dass es quasi so diese Ausweisung gibt, dass maximal 30% eines Strandes, weil ich habe letzten Sommer auf Mallorca Strände erlebt, da hast du den Eindruck, es ist alles komplett zugeballert und du hast überhaupt keine Chance auf Schatten, wenn du nicht einen dieser Schirme hast. Und dann war es natürlich auch noch so voll, dass du gar keinen bekommen hast. Also jede Reform in diesem Bereich finde ich wirklich sehr gut.
Ja, auch das mit den Rettungsschirmern und dass Menschen mit Behinderung mit bedacht werden sollen, ja, auch eine schöne Entwicklung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was ist aus dem guten alten Handtuch geworden und dem 5-Euro-Sonnenschirm aus dem Touri-Shop? Da muss man auch sagen, lokale Tourismus-Shops kann man ja einfach supporten, muss ja nicht irgendwelche kapitalistischen, geilen Verkäufer da unterstützen am Strand. Aber ja, wie du sagst, die Ein-Drittel-Regel wird jetzt wahrscheinlich dazu führen, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber mir fällt auch gerade ein, ich glaube, ich habe mich im Februar auch verarschen lassen in Cannes. Wieso? Da war ich nämlich in einer Beachbar.
Na klar.
Und da eben. Hat ein Drink,
da hast du ja nicht eine Plastikliege für die ganze Woche gekauft, ne?
Nee, da habe ich
jetzt
mir keine
Plastikliege
gekauft.
Jetzt kommt nämlich die Wahrheit über das Leben von Yasmin
Ambarek ans Licht. Nee, da gab es ja auch nur Bottega Veneta. Da wäre eine Liege mehr als mein Gehalt gewesen. Das wäre natürlich schwierig gewesen. Aber es gab so Liegen direkt am Wasser an einer sehr schönen Stelle. Und da hat ein Drink, den ich jetzt mal auf einen Nettowert von 2,50 rechnen würde, hat 35 Euro gekostet. Ich glaube, das war der Liegenpreis, ohne dass man es so gelabelt hat. Damit kriegt man mich persönlich dann auch doch für ein bisschen Glamour-Feeling. Aber vielleicht ist das jetzt auch vorbei. Und ich kann demnächst auch für 3,50 Euro wieder Soda sippen in Cannes.
Das hoffe ich natürlich. Wobei ich sagen muss, also mit dem Preis da in Cannes hast du im Vergleich zu Mykonos echt nur ein Schnäppchen gemacht.
So sieht's aus.
Gucken mal, wer da spricht.
Mutmaßlicher Geheimnisverrat. 105 Teilnehmende waren bei Ausschusssitzung zu Taurus Marschflugkörpern dabei. Darüber berichtet der Spiegel. Geheime Details zur möglichen Lieferung von Taurus Marschflugkörpern aus einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses sind öffentlich geworden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Ausschusses, dringt deshalb auf Strafverfolgung. An der Sitzung nahmen rund 105 Personen teil, darunter auch Regierungs- und Landesvertreter. Unklar ist bisher, wie die geheimen Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Strack-Zimmermann informierte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas über den Vorfall. Sie bat um Ermächtigung zur Strafverfolgung, um den Geheimnisverrat untersuchen zu können. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte ebenfalls die Aufklärung des Vorfalls. Er sagte, Geheimnisverrat ist etwas, was nicht stattfinden darf. Hintergrund dazu ist ein Bericht des Nachrichtenportals T-Online, der den geheimen Teil einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses thematisiert. Demnach sprach Bundeswehrgeneralinspekteur Carsten Breuer über technische und operative Verfahren zur Zielsteuerung bei Taurus-Marschflugkörpern. Ja, das sind ja News, die wir schon länger kennen, aber jetzt eben dieses Drängen auf Strafverfolgung. Ich habe das ehrlich gesagt in meiner kurzen journalistischen Karriere in dem Rahmen noch nicht so unbedingt mitbekommen. Glaubst du, dass das was bringt? Ist das dringend notwendig oder kannst du mir da einen kurzen Einblick geben, was das eigentlich bedeutet?
Ich glaube, dass dieses Ringen darum, oh, ein Geheimnisverrat und jetzt wird Anzeige erstattet und alle tun so, als seien sie ganz empört, irgendwie Teil auch eines relativ günstigen oder billigen politischen Spiels ist. Es war doch letzte Woche so. Es gab diesen Riesenschlagabtausch im Bundestag, der Bundeskanzler gegen die Opposition, vor allem gegen Norbert Röttgen. Der Bundeskanzler sagt, also lieber Norbert, Herr Röttgen, du tust jetzt so, als seist du dümmer, als du es in Wahrheit bist. Und da ahnt man schon, dass es da eine Unterrichtung von Abgeordneten im Deutschen Bundestag in den Ausschüssen gab, die sicherheitsrelevant waren. Und dass da irgendwas Interessantes wohl erzählt wurde rund um diese Taurus-Lieferung. Und T-Online hat jetzt dann letzte Woche diesen Bericht veröffentlicht, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, wie du gesagt hast, da über den Taurus, also für viele offenbar, ich war auch nicht dabei, aber so war es in dem Bericht, offenbar neue Informationen hatte, dass da quasi Computeranlagen oder Datensätze in einer Größe gefordert sind, um die zu programmieren, dass wenn man die gleich mitliefern würde an die Ukraine, dass dann 1000 Anlagen oder Systeme der Bundeswehr ausfallen würde und dass das ein Riesensicherheitsrisiko ist. So die Erzählung aus der angeblich geheimen Sitzung. Und die wurde politisch natürlich total instrumentalisiert, weil alle aus der SPD sagten, ja hier, das ist doch der Bericht, der quasi sagt, also unser Bundeskanzler hat mit seiner Skepsis und seinem Einwand, wir dürfen die nicht liefern, vollkommen recht. Und deshalb ist es so pikant, dass jetzt Frau Strack-Zimmermann bei Bärbel Baas, die von der SPD ist und Bundestagspräsidentin ist, dass die sich nun per Brief bei ihr erklärt und sagt, man müsse Anzeige erstatten, weil das ist natürlich etwas, was insbesondere die Fraktion Strack-Zimmermann überhaupt gar nicht will, dass solche Informationen öffentlich werden, weil sie das Narrativ der Gegenseite bedient.
Das heißt aber eigentlich, es ist eh naiv, dieses Narrativ zu setzen, dass bei über 100 Beteiligten diese Information nicht rausgeht. Also das weiß man ja schon vorher, dass bei einer Thematik wie Taurus, die so öffentlichkeitsaffin ist und wo so viele Menschen ein Interesse dran haben, diese Debatte zu bereichern, auch persönlich, karrieristisch vielleicht auch gesehen, ja. Das ist ja einfach ein naiver Gedanke. Das heißt, eigentlich ist es am Ende des Tages wieder halb gut, dass das passiert ist, weil das so ein bisschen aufdröselt, wer eigentlich welches Interesse gerade hat.
Also ich würde mal vermuten, dass Frau Strack-Zimmermann oder Toni Hofreiter, die unbedingt den Taurus liefern wollen, diese angeblichen Infos des Bundeswehrgeneralinspekteurs nicht gestreut haben, weil ganz klar, wenn denn die Einschätzung von Carsten Breuer dort hinter verschlossenen Türen stimmen, das ist wie gesagt ein Argument für die Linie des Bundeskanzlers. Insofern wird sich der Bundeskanzler auch nicht geärgert haben über den Bericht auf T-Online und dass doch da eine Quelle da war. Er kann sich jetzt schön zurücklehnen und muss gar nicht mehr groß drüber reden. Aber gerade heute wird er natürlich auf zwei prominenten Bühnen das Wort ergreifen. 50 Jahre Seeheimer Kreis, die als konservativ innerhalb des SPD-Spektrums geltende Gruppierung innerhalb der SPD-Fraktion, feiert heute bei einer Festakt in Berlin. Der Bundeskanzler soll reden, aber noch viel gewichtiger ist natürlich sein Auftritt bei einer mir durchaus sympathischen Podcasterin, Jasmin Embarek. Er war in deinem Zeit-Podcast als Gast vor ein paar Tagen schon, oder? Und heute kann man es endlich hören, Jasmin?
Ja, man kann es heute ab 9 Uhr hören. Er war letzte Woche Donnerstag da und hat sich ein Thema ausgesucht, nämlich das Thema Respekt. Und da philosophieren wir ein bisschen darüber, wofür er eigentlich respektiert werden möchte und ob die Ampelregierung respektiert wird.
Das war ja auch sein Gassenhauer im Wahlkampf, Respekt.
Absolut. Und er verrät auch, ob Willy Brandt den Taurus geliefert hätte und was sein liebster Pulli ist. Also es gibt auf jeden Fall eine schöne neue Seite an Scholz entdecken inmitten aller Debatten. Und er hatte keinen Pulli an, leider. Ich hatte darauf gehofft, dass er so ein Sweatshirt anzieht. Das wäre cool gewesen. Aber es war ein Anzug. Er hat es sehr ernst genommen.
Ich muss ja sagen, niemand tut mir mehr leid als Willy Brandt, auf den sich wirklich heute jeder beruft. Und er kann sich gar nicht mehr dagegen wehren. Gut, und würdest du jetzt, also bei aller Selbstkritik, ich kenne dich ja als selbstkritischen Menschen, würdest du sagen, es ist weniger langweilig als viele anderen Interviews mit Olaf Scholz geworden?
Ja, natürlich, weil ich Fragen gestellt habe.
So.
Der Trick der Woche.
Legalisierung vor dem Aus. Lauterbach will Cannabisgesetz retten, so schreibt es das ZDF. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach befürchtet das Scheitern der Cannabis-Legalisierung durch den Bundesrat. Er kämpft deshalb gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses, die von unionsgeführten Ländern wie Bayern und Sachsen erwogen wird. Lauterbach sieht in dem drohenden Scheitern einen ja quasi Triumph für den Schwarzmarkt und versucht deshalb, die Sorgen der Länder mit einer Protokollerklärung zu mindern. Die Ampelkoalition bereitet diese für die Bundesratssitzung vor, am Freitag, wie gesagt, um Einwände gegen das Gesetz auszuräumen. Das Gesetz, das Besitz und Anbau von Eigenkonsum erlauben würde, steht diesen Freitag vor der finalen Hürde. Geplant ist die Legalisierung schon für den 1. April und das sind jetzt nur noch 13 Tage. Also Schlussspurt für das letzte Projekt, das die Ampel noch verbindet. So kann man zumindest den Eindruck haben. Und Lauterbachs Rolle dabei ist natürlich höchst ambivalent, als er in der Vergangenheit, als er noch nicht Gesundheitsminister war und dieses quasi das Leben der Ampelregierung rettende Gemeinschaftsprojekt, das letzte, wie gesagt, irgendwie umsetzen musste, da alle Studien drauf gehabt und auch gerne zitiert, die also Cannabiskonsum wirklich für höchst gefährlich hielten, so seine Sicht. Aber jetzt ist er quasi der Anwalt für dieses Gesetz und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, so meine Vermutung, dass da bei diesem Gesetz nicht alles so rund läuft, dass viele Fragen offen sind, die die Union stellt, dass er selber am Ende dann doch nicht so dahinter steht. Irgendwie erkennt man es ja dann doch, ob es so ein Herzensprojekt von einem Minister oder einer Ministerin ist oder nicht.
Ja, das, also dass er da nicht völlig hintersteht, das finde ich, das merkt man auch, wenn er darüber redet, egal ob in Talkshows oder bei irgendwelchen Erklärungen. Und er hat natürlich eine große Last, weil es auch das Projekt ist, politisch gesehen würde ich jetzt sagen, dass wir stehen kurz vor der Europawahl und prinzipiell sozusagen die Bemühungen der SPD unter Jungwählern zu punkten, das natürlich eins wäre, Stichwort Buberts legal, ne, dieses Framing, diese sehr junge Sprache. Manche,
die dachten so, dass das jetzt zur richtigen Zeit platziert, bringt nochmal 10-15% on top.
Jetzt nicht unbedingt bei der Europawahl, aber zu etablieren, dass man sich im Prinzip für die politischen Interessen junger Leute einsetzt und schaut man unter jungen Menschen in den Umfragen, ist deutlich eine Mehrheit für die Legalisierung von Cannabis. Mhm. Das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial zu holen. Und wenn man jetzt in die TikTok-Community schaut, in die Kommentare, dann ist das schon etwas, als es sozusagen angekündigt wurde und alle schon dachten, ah, es wäre jetzt schon legal, weil es irgendwie so geframed wurde, als wäre ja, Buberts ist jetzt legal, weil Karl Lauterbach hat gesagt, wir machen das schon. Da war die Euphorie ziemlich groß. Aber ich finde es relativ schwierig, dass das verbindende Projekt sein soll zwischen der SPD und Jungwählern oder sozusagen der Moment, wo wir sagen, oh, da hat die Ampel politisch was geschaffen, weil es ist einfach Legalisierung.
Bist denn du für diese Reform?
Nee. Warum? Tut mir leid. Ich finde, dass dieses Säulenmodell und
muss man kurz erklären, glaube ich, Säulenmodell.
Na, es soll ja also sozusagen über diese Clubs, in denen man dann angemeldet ist, Stück für Stück legalisiert werden. Dann sollen Wege gefunden werden, dass es in größeren Mengen ohne diese Club-Anmeldung funktionieren soll, dass man das erwirbt. Und dann diese Überprüfung von, wie viele Pflanzen darf man haben, zu Beginn eine, dann wird das irgendwann erweitert auf 2 bis 3. Das heißt, so Stufenmodelle, die schon eh keiner durchblickt, die eh alle ignorieren werden, was eigentlich nur dazu führt, dass es so eine Grauzone geben wird, weil die Strafverfolgung in der Masse dann ja auch gar nicht möglich ist. Und ich finde das, und da hat die Union durchaus einen Punkt, ist einfach relativ so, ja, mal so mit so einem, ja, wir wollen es auf jeden Fall machen, aber ob es im Detail richtig hinhaut, so wie wir das vorstellen, das schauen wir dann. Da haben sie einfach einen Punkt. Und ich glaube, hätte man wirklich ein Konzept und auch einen Politiker gehabt, der 1000% dahinter steht, dann hätte das besser funktioniert. Aber ja.
Aber die Union ist auch wirklich grundsätzlich gegen die Legalisierung, muss man sagen. Yes. Ob das Konzept jetzt praktikabel ist und bis ins Letzte durchdacht, da habe ich auch meine Zweifel. Aber der Grundansatz, nach wie vor aufzuklären, dass Cannabiskonsum keineswegs bedenkenfrei ist und dass es gute Gründe gibt, es nicht zu tun, das muss künftig weiter sein aus meiner Sicht, ist auch so geplant. Und trotzdem für all die Leute, die sagen, okay, ich bin informiert, ich möchte es trotzdem konsumieren, wie auch viele Leute sagen, okay, ich weiß, Alkohol ist nicht gesund, führt in hunderttausenden Fällen im Jahr in der Folgewirkung zumindest zum Tod, ist mir bewusst, ich probiere es trotzdem damit quasi aufgeklärt umzugehen. Das, finde ich, muss auch bei Cannabis möglich sein. Und dann ist es aber, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch die staatliche Garantie zu haben. Ich kann etwas kaufen, das ist nicht verunreinigt. Ich weiß, was da drin ist. Ich weiß, dass nicht hier gemischt wurde und so. Und dieses Angebot finde ich im Grundsatz schon richtig.
Ja, voll. Und ich glaube auch sozusagen den Aspekt vom medizinischen Konsum und sozusagen diese Kriminalisierung davon wegzuziehen und dieses Label total. Aber Stichwort Schwarzmarktpreise und dann Anpassung an den Regelmarkt etc., das ist ja auch eine große Debatte, ob das so hinhaut. Und wie gesagt, also dieses Verkaufen als Erfolg für eine junge Generation, also die Legalisierung einer Droge als einen politischen Erfolg für junge Leute zu feiern, kann man ja auch hinterfragen. Genauso wie ich Alkohol übrigens auch kritisch sehe und Nikotin. Also da finde ich, kann man schon sagen, okay, das jetzt krass zu feiern und damit im Prinzip anzuregen, das zu konsumieren, muss man vielleicht als Politik jetzt nicht, auch wenn es jetzt definitiv nicht sein muss, dass man Leute dafür judgt und das natürlich Leute eigenverantwortlich, wie Christian Lindner sagen würde, konsumieren können.
Unterm Radar.
Bundeswehr offen für Engagement an Schulen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Bildungsministerin Stark-Watzinger hat den Besuch von Offizieren sowie Zivilschutzübungen an Schulen befürwortet. Die FDP-Politikerin hatte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür plädiert, Zivilschutzübungen an Schulen abzuhalten und dazu aufgerufen, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr zu entwickeln. Der Vorschlag stößt auf Kritik. Zitat, es hilft nicht, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen Angst zu machen, sagte etwa die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Die Bundeswehr dagegen zeigte sich offen für den Vorschlag. Wenn es Bedarf gäbe, den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr intensiv zu erörtern, stehe man mit den Jugendoffizieren natürlich zur Verfügung. Ja, Markus, da eine ganz einfache Frage. Findest du das gut? Hast du da gemischte Gefühle zu oder würdest du sagen, das ist ein toller Vorschlag, den Frau Stark-Watzinger da gemacht hat?
Also ich weiß gar nicht, was ihr Vorschlag ist. Sie will ja nur das verteidigen, was offenbar bisher schon möglich ist und auch passiert. Also wenn eine Schule die Bundeswehr einlädt, dann kann es dort Veranstaltungen geben zum Thema, was macht ihr denn da bei der Bundeswehr oder wie sieht der Zivilschutz aus? Habe ich auch hier entnommen, dass es da im vergangenen Jahr 5.600 Veranstaltungen gab an Schulen und anderen Einrichtungen und ja, das findet Frau Stark-Watzinger gut. Ich finde nicht, dass jede Schulklasse von Bundeswehroffizieren informiert, bespaßt, beschult werden sollen, mit dem Ziel, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr zu entwickeln. Ich finde, gerade in Schulen haben wir Lehrerinnen und Lehrer, die über Sinn und Unsinn von Armeen aufklären sollen und so sehe ich das und ich finde es lustig, dass ich hier eher tendenziell auf der Seite der CDU bin, weil auch zum Beispiel der CDU-Bildungspolitiker Thomas Jaschombeck das ganz kritisch sieht. Er hat der Bild am Sonntag gesagt, wir müssen unsere Kinder schultüchtig machen und nicht kriegstüchtig, also mit Blick auf so das schulische Niveau. Und Aufklärung über die Bundeswehr, über die politische Situation, über die Bedeutung der Bundeswehr sehr, sehr gerne. Aber von mir aus gern auch von neutraleren Personen als Bundeswehroffizieren selbst.
Ja, wobei ich finde, und vielleicht verbinde ich da zwei falsche Dinge, ich finde, dass so ein realpolitisches Aufklären von Jugendlichen darüber, dass unsere Sicherheit und eine Situation, in der man einer friedlichen Demokratie lebt, einfach ein Privileg ist und es Situationen geben kann, in denen man darüber informiert sein sollte, wie das funktioniert und auch in einer Debatte, wo es darum geht, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, finde ich, das Know-how an die Hand zu geben bei jungen Leuten, gar nicht so schlecht. Ob das jetzt diese Offiziere sein müssen, ist eine andere Frage.
Aber ich glaube, die Frage ist schon durch wen? Also,
ich finde die Option schon. Ich glaube, Leute, die es betrifft und die vielleicht auch Einsätze erlebt haben und das spiegeln können und Fragen beantworten können, finde ich schon durchaus sinnvoll, wenn Leute damit in Berührung kommen und dann vielleicht auch vor Lehrern stehen, die vielleicht politisch eine eher linkere, eine eher rechte, eine eher FDP-lastige Meinung haben. Das weiß man ja auch nicht. Das kann man ja nie garantieren. Und ich glaube, die Option zumindest zu haben, ist, glaube ich, relativ wichtig. Und gerade in diesen Zeiten, in denen es nun mal einen Krieg in Europa gibt, in dieser Art, da vermehrt irgendwie hinzudeuten, finde ich jetzt gar nicht so schlecht und auch ehrlich gesagt sehr naiv-präventiv.
Ich muss sagen, ich kann das verstehen und bin wahrscheinlich dann doch am Ende bei dir. Ich finde einfach nur, es muss eingeordnet sein. Also ich will überhaupt nicht, dass Bundeswehroffiziere nicht an Schulen dürfen. Ich habe zum Beispiel im Mai selbst eine Veranstaltung an einer Berliner Schule, wo offenbar berichtet werden soll und Fragen beantwortet werden sollen, wie es ist, im Journalismus zu arbeiten. So, und das mache ich gern und da gibt es offenbar ein Interesse und das finde ich auch richtig, dass Leute aus anderen Berufszweigen und in diesem Falle die Bundeswehr auch persönlich präsent sind und Rede und Antwort stehen. Und das machen die sicherlich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem darf es dann, egal um welchen Berufsstand es geht, muss klar sein, irgendwie, dass es hier keine Werbeveranstaltung für das und das gibt, sondern ein sich stellen nach bestem Wissen und Gewissen.
Vielleicht noch ein Add-on, das ist vielleicht weit hergeholt, aber als Person, die selber mal mit 16 dachte, sie wollte zur Bundeswehr, finde ich es auch irgendwie, glaube ich, ja,
was hab ich mal drüber nachgedacht.
Ich wollte erstmal nur die Grundausbildung machen. Ich habe jetzt nicht in großen Titeln gedacht, falls das deine Frage ist.
Ich hätte dich da schon gesehen.
Hättest du mich da gesehen? Das nehme ich erstmal einfach als Kompliment an. In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wie politisch rechts vor allen Dingen die Bundeswehr ist und man eine demokratische, ausgewogene, sichere Bundeswehr braucht und der Platz für alle ist, finde ich es gar nicht so schlecht, auch mal dafür zu plädieren. Ich meine, es ist in der Tat auch trotzdem ein sicherer Job. Und vielleicht bin ich ja einfach gerade zu pro Bundeswehr, aber
Ja, es hätte bei deinem ausgeprägten Bewusstsein für Mode für dich schwierig werden können dort.
Ach wieso, so ein guter Tartananzug ist ja super.
Woanders ist es auch beschissen.
Trump, Wahlniederlage wird ein Blutbad für das Land. So schreibt es die Süddeutsche. In einer Rede in Ohio warnte Präsidentschaftskandidat Donald Trump vor einem Blutbad für das Land, falls er nicht gewählt würde. Ein Sieg für Joe Biden sei für Trump zudem gleichbedeutend mit dem Ende der Demokratie. Zitat, wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird. Trump wiederholte zudem die unbelegte Behauptung, die Wahl 2020 sei durch Betrug entschieden worden und lobte die Teilnehmer des Kapitolsturms als, Zitat, unglaubliche Patrioten. Trump griff auch das Thema Migration auf und äußerte sich abfällig über Flüchtlinge, die er als Tiere bezeichnete. Joe Bidens Team reagierte mit Kritik. Ein Sprecher sagte, das amerikanische Volk wird ihm, also Trump, diesen November eine weitere Wahlniederlage bescheren, weil es seinen Extremismus, seine Neigung zur Gewalt und seinen Rachedurst weiterhin ablehnt. Jasmin, hast du diese Rede irgendwie verfolgt und wie hat sie auf dich gewirkt?
Ja, ich habe da erstmal wahnsinnig panisch drauf reagiert, weil ich natürlich nicht so tief im Stoff bin, was das betrifft. Und bei Trumps Wortwahl und Bedrohung immer nicht weiß, was das in realpolitischen Termen heißt. Deswegen einfach die Frage zurück an dich. Was heißt das denn netto, wenn dieser Fall eintrifft?
Also er hat hier mal wieder typisch Trump-mäßig so wahnsinnig viele Keywords benutzt. Und ein neues war dabei, eben das Blutbad. Und da muss man jetzt mal sagen, also es war so viel rassistischer, neurechter Scheiß wieder in dieser Rede drin. Also Flüchtlinge als Tiere bezeichnen, den Ausgang der letzten Wahl leugnen. Das sind alles rechtsextreme Themen und Begriffe, die er da raustrompetet. Also wirklich in Teilen, selbst für Trumps Verhältnisse, eine gruselige Rede. Das, worauf sich aber alle Kritiker gestürzt haben und auch bei uns in Deutschland so von wegen Blutbad, sagt er. Also hier ist es. Also der will nicht nur Rechte einschränken, er will hier irgendwie ein Massaker veranstalten. So wurde es in großen Teilen von all denen, die ihn zu Recht nicht mögen, interpretiert. Eine wahnsinnige Überinterpretation. Und da muss man auch sagen, da fehlte der Kontext, weil als er von diesem Blutbad für das Land sprach, da ging es um die Automobilindustrie. Er hat traditionell eine besondere Ansprache an die Leute aus Detroit, aus den ganzen Staaten, die auch die entscheidenden Swing States sind, wo die Automobilindustrie groß war oder in Teilen sogar noch groß ist. Und da war einfach sein düsteres Zukunftsszenario, seine Apokalypse quasi, also mit dem Biden, diesem Trottel, der nicht genug Zölle verhängt, also der die amerikanischen Autos im internationalen Wettbewerb nicht genug schützt. Das wird also furchtbar und deshalb wird es quasi ein Blutbad für das Land, weil hier eine Industrie kaputt geht. Und das ist dann doch wieder ein anderer Kontext. Das ist immer noch eine martialische Sprache, aber hat nichts damit zu tun, dass er Leute hinrichten will.
Das hat mich traurig gemacht.
Christian Streich hört als SC Freiburg-Trainer zum Ende der Saison auf, das berichtet die Badische Zeitung. Christian Streich hat nämlich entschieden, seine Karriere als Trainer des SC Freiburg zum Ende der laufenden Bundesliga-Saison nach 29 Jahren zu beenden. Er habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, bevor er diese Entscheidung schweren Herzens getroffen habe. Unter Streichs Führung hat der SC Freiburg zahlreiche Erfolge erzielt, darunter den Europapokaleinzug 2013, die Bundesliga-Rückkehr 2016, das Erreichen des DFB-Pokalfinals 2022 und die Teilnahme an der Europa League in zwei aufeinanderfolgenden Saisons. Streich wurde nach der Saison 2021-22 zum Trainer des Jahres gewählt. Während etwa der VfB Stuttgart seit 2012 nicht weniger als 19 Trainer beschäftigte, saß beim Sportclub immer nur Christian Streich auf der Trainerbank. Oder besser, saß nicht nur auf der Bank, sondern stand, sprang, gestikulierte, schimpfte und wirbelte am Spielfeldrand. Auch dieses Bild des hebeligen, Fußballverrückten prägte Streich. Es steht im Kontrast zu einer anderen, seiner Persönlichkeit viel gerechter werdenden Seite. Streich, belesen, Studiert der Historiker, äußert sich stets auch zu gesellschaftlichen und politischen Fragen, nicht aus Gründen der Selbstdarstellung, sondern weil er danach gefragt wird. Und klar, ich gebe jetzt an den Fußballprofi dieses Podcasts ab, an einen der Fußballprofis und frage dich, wie traurig dich diese Nachricht macht oder bist du auch Fan davon, man geht dann, wenn es am schönsten ist, Markus?
Bei dieser Alternative kann man natürlich eigentlich nur das Zweite wählen. Ich persönlich als Fan von Borussia Mönchengladbach muss eh sagen, also ich bin erleichtert, weil in Freiburg war einfach die letzten 12 Jahre nichts zu holen. Vielleicht mal ein Punkt, aber Streich und seine Freiburger standen dort wie eine Wand. Und was er geschaffen hat, muss man sagen, ist wirklich so ein modernes Fußballmärchen. Du hast es eben selbst gesagt, während bei anderen Bundesliga-Clubs 19 Trainer, also ein Durchlauferhitzer nach dem anderen, irgendwie da verschlissen wurden. Gab es dort, muss man sagen, ist nicht nur das Verdienst von Christian Streich, sondern auch von den Verantwortlichen vom SC Freiburg, dass man einfach in Solidarität zu jemandem, für den man sich ursprünglich mal entschieden hat, steht und ihm auch mal 8 Niederlagen in Folge durchgehen lässt. Das hat diesem Verein unfassbar gut getan und Streich hat offenbar eine Magie im Umgang mit den zum Teil nicht teuren jungen Spielern, dass er es geschafft hat, fast in jeder Saison, sie sind in der Zeit auch mal abgestiegen, aber sofort wieder aufgestiegen, fast immer einen Verein, dessen Marktwert, dessen Budget eher im unteren Teil der ersten Liga lag, trotzdem so zu nutzen, dass man im oberen Teil der ersten Liga landete. Und das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Ich würde sogar sagen, Streich gehört zusammen mit Jürgen Klopp zu den beiden ganz, ganz großen Trainern dieser Zeit.
Und einer von beiden wird jetzt Nationaltrainer. Das ist jetzt der nächste Schritt, oder was?
Naja, also meines Wissens ist Julian Nagelsmann immer noch der Nationaltrainer bei der bald anstehenden Europameisterschaft. Aber für die Zeit danach weiß man es wirklich nicht. Ich glaube, Julian Nagelsmann wird es nicht machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Klopp es jetzt macht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der DFB Streich bei allen Verdiensten, die er hat, quasi als Signal von wegen, das ist unser Mann für die Zukunft, hat. Ich finde es eh schwer. Also er ist ein hervorragender Trainer. Er würde fast jedem Verein und jeder Mannschaft gut tun, aber er war einfach so sehr SC Freiburg. Er hat neben den 12 Jahren als Cheftrainer, hat er davor schon unzählige Jahre gemacht. Also er hat ein Vierteljahrhundert mit diesem Verein in verantwortlicher Stellung verbracht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er demnächst beim VfL Wolfsburg oder die ganzen prekären Vereine, die jetzt gerade auch Trainer suchen, dass er da sitzt. Also das war jetzt selbstbestimmt, ähnlich wie Jürgen Klopps Abschied in Liverpool. Und er ist erst 59, aber ich sehe nicht, dass er demnächst irgendwo anders da sitzt.
Aber kurze Frage, heißt das dann, dass er wie alle anderen berühmten Menschen, die in Würde gehen, einen Podcast startet oder eine Serie bekommt oder eine Dokumentation?
Das könnte es fast heißen, weil ich meine, reden hat er immer gern getan. Das muss man schon sagen.
Alte weiße Männer.
Frederik Prinz von Anhalt. Looking for young woman to carry his baby. So berichtet es TMZ. Frederik von Anhalt hat sich zum Ziel gesetzt, Vater zu werden. Der 80-jährige Witwer der Schauspielerin Sascha Gabor möchte allerdings nicht adoptieren. Er sucht deshalb eine Frau im gebärfähigen Alter, die sein Kind austrägt oder wie TMZ es formuliert, he's looking for Gen Zier to carry his baby. Also deine Altersklasse, Jasmin. Frederik habe bereits Europa und die Vereinigten Staaten nach der richtigen Person durchsucht, um sein Erbe und das von Sascha Gabor fortzuführen.
Bei mir haben sich noch nicht gemeldet.
Ja, okay, weiß ich auch nicht. Dumm. Einige Dates habe er auch schon gehabt und spätestens im nächsten Jahr sollte das Kind gezeugt werden. Klar, die Zeit, die Uhr tickt natürlich hier in diesem Falle. Von Anhalt betont, dass er körperlich in der Lage dazu sei, ein Kind zu zeugen. Viagra würde bei ihm wirken wie ein Wunder. Und ich muss dir ehrlich sagen, Jasmin, ich will das so im Detail gar nicht wissen. Also,
nee, möchtest du nicht? Findest du das nicht interessant?
Nee, also wie da.
Ach so.
Nee.
Ja, also ich muss ehrlich sagen,
du schon.
Nee, also absolut, also man weiß ja auch gar nicht, was man dafür kriegt. Ne? Das wäre jetzt auch mal eine interessante Information gewesen. Wir können ja auch offenes Casting machen.
Kann es sein, dass er vielleicht mit Gen Z Jen Shasha verwechselt hat? Also die schrieb sich ja auch mit Z.
Keine Ahnung, aber ich befürchte doch, es ist die Altersklasse gemeint. Und ich finde, so eine 20-Jährige, ich frage mich dann auch, also wie läuft das denn ab? Ist das dann, also wenn er sagt, mit Viagra läuft's gut, müssen die dann miteinander schlafen? Ist das dann eine künstliche Befruchtung? Also hier fehlen so ein paar Details, die eigentlich wahnsinnig wichtig wären, um dieses Bewerbersammelsurium besser zu sortieren.
Aber siehst du, genau diese Details will ich gar nicht wissen. Und ich würde mir sagen, also solange er nicht US-Präsident werden will, ist alles halb so schlimm, für mich zumindest.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube prinzipiell, Promis, die viel über ihr Sexleben und ihren Kinderwunsch in der Öffentlichkeit erzählen, ist ja auch durchaus ein sehr auch deutsches Phänomen. Ich lese auf Twitter regelmäßig von irgendwelchen Promi-Paaren, die erzählen, in welchen Stellungen sie schlafen, miteinander schlafen. Das möchte ich auch nicht wissen, aber es ist nun mal so, wie es ist, Markus. Ich kann diese Kachel noch nicht verifizieren, aber ich habe eine Interview-Kachel gesehen von Bushido und seiner Frau, in der er angeblich gesagt hat, dass Anna-Maria gerne und gut reitet. Und dann habe ich kurz gedacht, ich hoffe einfach, dass das Fake ist, weil so eine Objektifizierung einer Frau in der Öffentlichkeit, weiß ich nicht. Aber da muss man mal ehrlich sagen, die Bushido-Doku, die bei RTL gerade läuft, ist super gut, aber diese Info hätte ich nicht gebraucht. Siehst du, das macht dann auch alles wieder so unschmackhaft. Ja. Deswegen bin ich ganz bei dir. Das ist ein bisschen, aber ja, dafür gibt's ja andere Themen, zum Beispiel Prinzess Kate. Darüber könnte man sich ja nochmal unterhalten, Markus.
Ja, überhaupt das englische Königshaus. Vielleicht braucht es tatsächlich mehr Prinzen, auch von Anhalt irgendwie, weil man weiß ja gar nicht, was da los ist. Aber ich weiß natürlich, du weißt immer genau, was los ist. Also wer lebt denn noch? Wie geht's den Leuten denn da in England?
Also es gab erst das Gerücht, dass Kensington Palace, dann im Buckingham Palace die Fahne auf Halbmast gezogen wurde. Alle dachten, niemand sei tot. Dann wurde Barack Obama vor Rishi Sunaks, wurde gesehen, wie er Rishi Sunak besucht, in einem schwarzen Anzug. Alle dachten, okay, jetzt ist alles vorbei, die suchen irgendwie einen neuen König. Da haben sie gedacht, Barack Obama kennen alle, mögen alle, so können wir die Royals nochmal hochfahren. Und dann, eben gerade, berichtet die Sun, smiles better, happy and relaxed Princess Kate seen on video for the first time since surgery on a shopping trip with William. Das heißt, sie wurde gesehen. Es tut mir leid. Ich bin
das so erste Foto seit ihrer Operation.
Seit dem 25. Dezember. Mhm. Das ist wirklich Hard News. Ich finde, sie sieht auf dem Bild aus wie eine noch dünnere Version von Katie Holmes. Das Bild liegt uns ja gerade vor. Ich möchte diese Frau in einem Video des Buckingham Palace atmen und reden sehen mit einer Zeitung des Tages. Und dann kann ich sagen, diese Frau ist da. Es tut mir leid. Ich finde das nicht convincing. Aber es ist ja schön, dass es zumindest anscheinend ein Lebenszeichen geben soll. Das heißt, sie nehmen es alle ganz, ganz ernst, um zu zeigen, Kate, geht es gut.
Naja, Moment mal, du widersprichst dir doch hier selbst. Entweder ist es ein Lebenszeichen oder nicht. Also du musst dich jetzt schon entscheiden, bist du...
Die Bemühung ist da. Die Bemühung ist da. Das heißt, es wird erhört, dass der ganze Planet macht sich Sorgen um diese Frau. Das würde ich jetzt mal so kollektiv sagen. Mhm. Alle wollen wissen, wo sie ist.
Ja.
Es wird hier eine neue Generation an jungen Royalisten großgezogen. Vielleicht ist das ja auch intentional, dass wir uns alle so Sorgen machen, auf einmal alle wieder Royal-Fans sind und dass die britische Monarchie sich einfach weiterfinanzieren kann.
So ein Rekrutierungsprogramm quasi, wie von Stark Katzinger.
Genau. Das ist sozusagen das, weil die Diana-Fraktion so langsam von dann zieht oder so alt ist, dass sie sich nicht mehr dafür interessiert, brauchen wir eine neue Generation. Dazu gehören natürlich dann auch ich.
Jen Kate.
Aber wie gesagt, Jen Kate, genau. Aber hast du das Bild gesehen und findest du es überzeugend, Markus? Jetzt sag mal ganz, ganz ehrlich.
Nein, ich gehe schon mit dir, dass diese Frau einfach wahnsinnig dünn und abgemagerter ist als die Bilder, die man von ihr kannte. Und trotzdem, wer bin ich? Also daneben steht oder geht Prinz William, der sieht schon wieder echt aus.
Den man auch nicht erkennt. Naja, doch. Den man nicht erkennt, da ist die Kappe komplett über dem Gesicht. Das Gebiss erkennst. Guck mal, was du für ein Profi geworden bist.
Ja, absolut.
Siehst du?
So,
innerhalb von 2 Wochen.
Ich würde jetzt zumindest aufgrund dieser 3 zusammengewürfelten Indizien wie du nicht sagen, hier ist etwas ganz, ganz faul und wir sind einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ich meine, dass Barack Obama den britischen Premierminister besucht und dann noch im schwarzen Anzug, das ist so ein bisschen so zusammengepuzzelt, wirklich wie in bester Verschwörungsmanier. Warum soll der nicht der war auch bei Olaf Scholz.
Ja, aber Olaf Scholz sucht ja auch keinen neuen Royal.
Ja, also wir werden das natürlich weiter im Auge behalten, aber ich bin ähnlich wie letzte Woche noch nicht ganz überzeugt, dass da also dramatische Sachen im Gange sind.
Na gut, dein Wort in Gottes Öhrchen.
Freust du dich am Ende doch auch, oder?
Ja, natürlich. Ich hoffe wirklich, dass dieser Frau einfach gut geht. Das meine ich sehr aufrichtig.
Wollen wir am Ende nochmal lachen? Sie macht mit. Ja. Sehr gut. Ich wünsche dir einen super heiteren Tag, Jasmin.
Ich dir auch. Bis dann, Markus.
Lach gut.
Du auch.
Tschüss.
Tschö.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.